Ein Problem hat die Branche meinem Gefühl nach schon, ja, dass sie selber sich dauernd so in Grund und Boden redet. Problem da bei dem Thema Employer Branding ist dass du es als Gesamtkonzept sehen musst. Ja. Die Menschen nehmen natürlich nicht auf der einen Seite die Marke als Marke wahr und auf der anderen Seite das Unternehmen als Employer Brand da, sondern das musst du irgendwie miteinander zusammenbringen. Auf der anderen Seite ist die Zeit, und das ist wirklich so, ja, wo man in den Agenturen regelmäßig bis um 12 Uhr gesessen hat, ja, und das auch so zum schicken Ton gehört hat, ja, die ist wirklich vorbei.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Reihe des Turi 2 Podcasts. Zu Turi 2 Jobs, Arbeiten in der Kommunikation. In der Turi 2 Edition 17, die Anfang April 2022 erscheint, stellen wir 100 Arbeitgeber und 100 Vorbilder aus der Kommunikationsbranche vor. In diesem Podcast vertiefen wir mit einigen klugen Köpfen der Branche Berufsbilder und Jobaussichten in Werbung, Marketing, PR und Medien. Den Anfang macht Florian Haller, er ist Chef und Inhaber von Serviceplan. Die internationale Agenturgruppe mit Hauptsitz in München bietet alle Kommunikationsdisziplinen an. Florian ist Chef von 4.500 Menschen, die an über 20 Standorten in Europa, Asien und den USA arbeiten. Mit Turi 2 Gründer Peter Turi spricht er in der nächsten Dreiviertelstunde über die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Kreative. Er erklärt, warum die Sinnfrage für junge Beschäftigte heute immer wichtiger wird und wie Serviceplan dazu beitragen will, die Welt ein bisschen besser zu machen. Florian sagt aber auch ganz offen, wo sein Unternehmen noch Nachholbedarf hat.
Lieber Florian, guten Morgen nach München. Wie einsam sitzt du denn in deinem Büro in der Brienner Straße?
Hallo Peter. Also wir sind im Moment bei uns im Haus der Kommunikation schon in reduzierter Mannschaftsstärke da. Wir sind so, schätze ich mal, ein Drittel besetzt, zwei Drittel sind in Homeoffices und wir belassen es aber am Schluss jedem selber, das zu entscheiden, von wo aus er arbeitet. Und insofern ist das auch in Ordnung. Auf Dauer wünschen wir uns natürlich schon, dass da wieder mehr Leute dann vor Ort hier sind.
Ich freue mich, dass du da bist, um mit mir über das Arbeiten in der Kommunikation zu sprechen. Wir machen dazu ja ein ganzes Buch, die Turi 2 Edition Nummer 17. Du bist eines von 100 Role Models, die Tipps geben zu einem Beruf, der mit Kommunikation zu tun hat. Also alles, was Marketing, Werbung, PR, Journalismus, Management ist. Du gibst Tipps und dein Tipp für Profis lautet, sei wieder Anfänger. Warum das denn?
Ja, was ich damit sagen will, ist, wenn man älter wird, wenn man mehr Erfahrung sammelt, dann ist das natürlich auf der einen Seite schon ein Schatz, mit dem man arbeiten kann, ja, und den man natürlich nicht wegwerfen soll. Aber auf der anderen Seite versperrt einem das oft den Blick für neue Dinge, weil man natürlich in diesen Strukturen, die man da aufgebaut hat, gedanklichen Strukturen auch ein Stück weit gefangen ist. Und deswegen glaube ich, ist es ab und an gut, um wieder zu sagen, wie hätte ich denn da drauf geschaut, als ich ein Anfänger war? Oder ehrlich gesagt auch ganz jungen Leuten zuzuhören, wie die Situation sehen, was die für einen Blick haben. Da helfen dann manchmal auch die eigenen Kinder, ja, die einen da sozusagen zwangsweise mit auf die Reise nehmen. Aber das wollte ich damit sagen, ab und an auch das, was man als Erfahrungsschatz bezeichnet, als Ballast, auch mal ab und an über Bord werfen, das wollte ich sagen.
Florian, teilst du denn meine These, dass die Personalarbeit auf dem Kopf steht, weil die Alterspyramide auf dem Kopf steht? Unternehmen müssen sich praktisch um den Nachwuchs bewerben. Siehst du das auch so?
Das sehe ich 100% so. Ich bin mir nur gar nicht so sicher, ob die auf dem Kopf steht mittlerweile oder ob das nicht das New Normal ist. Ja? Also ja, die Zeiten haben sich total gewandelt. Als ich in den Job gegangen bin vor gefühlten 500 Jahren, Schwarz-Weiß-Fernseher war gerade abgelöst. Ich mache einen Spaß, so weit sagen es nicht hier. Aber da war das so, da hast du Angst gehabt, einen Job zu kriegen. Da gab es Massenarbeitslosigkeit. Da konnten sich die Unternehmen viele Bewerber anschauen. Da gab es eine Generation Praktikum. Eine Generation, die sich von einem Praktikum zum anderen durchgehangelt hat. Und mittlerweile hat sich der Arbeitsmarkt natürlich völlig gedreht. Es ist ein Bewerbermarkt. Wir als Unternehmen müssen uns, insbesondere um junge Menschen, bemühen, kümmern, dass wir die an Bord kriegen, die von uns überzeugen. Also insofern haben sich die Dinge dort völlig gedreht.
Wie war das in deiner Jugend? Hattest du noch Angst sozusagen, nicht den richtigen Job zu finden?
Ja, ich war jetzt, ich kam damals von der Uni St. Gallen, ja, also ich hatte jetzt eigentlich nicht so einen Grund, Riesensorgen mir zu machen, aber irgendwo habe ich mir auch Sorgen gemacht. Was für einen Job kriege ich da? Wo kann ich anfangen? Wer bietet mir richtigen Karrierechancen? Ich war schon nervös, klar, und ich bin bei 5 Unternehmen beworben und habe mir die alle angeschaut und habe gehofft, dass ich da durchkomme. Ja. Und das war für mich nicht selbstverständlich, dass ich dann da einen Job kriegen würde.
Das ist heute ganz anders. Ne? Heute gehen Leute auch bei einer Firma problemlos und sagen, naja, ich finde schon was Neues, auch ohne einen neuen Job zu haben.
Absolut, absolut. Da ist, das ist ein Stück weit die Veränderung des Arbeitsmarktes. Die Veränderung des Arbeitsmarktes. Ich muss ja auch sehen, wir haben Anfang der 2000er Jahre hatten wir eine große Wirtschaftskrise. Ja. Wir hatten Ende der 90er Jahre hatten wir so eine rezessive Phase in Deutschland, wo wir der lahme Mann am Rhein gehissen haben. Die letzten, ja, ich will nicht übertreiben, 15 Jahre war eine reine Aufwärtsfahrt und einer immer reduzierteren Arbeitslosigkeit. Und das macht natürlich dann auch was mit uns und den Menschen da draußen im Kopf.
Florian, du bist Chef bei Europas größter inhabergeführter Kommunikationsagentur, Serviceplan eben, mit über 4000 Mitarbeitern weltweit. Du bist jetzt 54 und hast im zarten Alter von 34, wenn ich richtig gerechnet habe, die Chefrolle übernommen. Weißt du noch, wie viele Leute ihr damals wart vor 20 Jahren?
Nicht ganz genau, aber wir waren so etwa 300 Leute. Also wir waren schon eine große Agentur in München. Und dann haben wir uns auf die Reise gemacht.
Aber gut, heute sind es mehr als 10-fach. Wie viel sind es genau, weißt du das? Kennst du jeden von denen?
Leider nicht mehr, muss ich sagen. Es ist mir ehrlich gesagt immer noch ein bisschen peinlich, weil ich möchte, dass wir eine inhabergeführte Agenturgruppe bleiben, wo man auch noch einen Draht zueinander hat. Ja? Und ich behaupte mal, unter den Führungskräften haben wir das auch noch. Da ist das keine abstrakte Organisation mehr. Manchmal wünsche ich mir noch, dass ich mehr einzelne Leute im Einsteigerbereich kennen würde. Aber das ist zugegebenermaßen immer schwieriger und Homeoffice macht es mir da auch nicht leichter.
Weißt du denn, wie viel es genau sind?
Circa 4.500.
4.500. Okay. Hast du einen Plan, wie viel es in 5 Jahren sein sollen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich da immer ferngehalten davon, so 5-Jahrespläne zu machen. Weil ich bin da vielleicht abergläubisch, ich habe das Gefühl, dann klappt es erst recht nicht. Ich möchte, dass wir schon, und das müssen wir auch noch, ja, um international mit den ganz großen wettbewerbsfähig zu sein, möchte ich, dass wir noch wachsen. Ich glaube, dass wir uns nochmal verdoppeln können. Ja.
Okay.
Aber ich will auf der anderen Seite nicht eine Organisation werden wie eine WPP oder Publicis mit 120.000 Menschen, weil ich das einfach für einen eben dann kulturell gesichtslosen und sehr anonymen Laden empfände. Ja. Mhm. Ich finde schon, dass wir noch auf 10.000 Leute wachsen können und immer noch eine sympathische, warmherzige Gruppe bleiben können. Aber das wäre so mein Traumziel.
Na gut, eine weitere Verdopplung ist ja nicht unrealistisch, wenn man sieht, dass sich die Zahl jetzt in den 20 Jahren, seit du an der Spitze bist, verdreizehnfacht, habe ich mal grob ausgerechnet. Wo kommen die denn alle her, dann die neuen Leute? Wo sitzen die auch? Werden die alle in München angestellt? Das seid ihr weltweit tätig?
Nee, wir sitzen nicht alle in München. Ja, wir haben in Deutschland haben wir 4 Häuser der Kommunikation. Das ist München, das zweitgrößte ist Hamburg, dann kommen Berlin und Köln. Dazu kommt noch ein aber auf E-Commerce spezialisiertes Unternehmen in Bremen. Und dann sind wir in den wichtigsten europäischen Märkten heute mit einzelnen Häusern der Kommunikation vertreten. Also Häuser der Kommunikation meinen wir immer Kreativagentur, Mediaagentur und Digitalagentur unter einem Dach. Da sind wir in so Städten wie Paris, in Mailand, in Amsterdam, in Madrid. Dann haben wir eine Agentur, sage ich mal, in New York und San Francisco und eine in Shanghai.
Und was für Leute, aber das Wachstum wird dann noch internationaler werden oder glaubst du, dass ihr einfach in Deutschland noch viel zulegen könnt?
Also ich glaube, dass wir in Deutschland schon noch zulegen können. Im Moment, wir wachsen in Deutschland, aber das Ausland wächst natürlich überproportional schnell, ja, weil wir natürlich dort kleinere Marktanteile haben. Das legt nochmal schneller zu und da wird sicherlich ein großer Teil, aber nicht das einzige Wachstum für uns herkommen.
Und wenn das klappt, dann wärt ihr praktisch die einzige Agentur mit Weltgeltung, sage ich mal, oder mit Weltpräsenz aus Deutschland, oder?
Unsere Vision ist, dass wir die global führende Independent-Agentur werden wollen. Also ich will nicht so sehr den Schwerpunkt setzen auf dieses aus Deutschland kommen. Das ist natürlich etwas, was wir haben und was uns ab und an hilft bei deutschen Kunden. Ja. Weil warum soll man eigentlich als internationale Firma aus Deutschland, eine Agenturgruppe, deren Headquarter ganz woanders sitzt, nehmen. Aber eigentlich ist unsere Vision, unsere Vision, die global führende Agenturgruppe sein, die independent ist, die unabhängig ist.
Und was für Leute braucht ihr da? Was sucht ihr für Leute? Also wen stellt ihr ein? Welche Profile?
Es hat sich brutal geändert zu früher. Ja. Früher war es ein relativ unkomplexes Geschäft, sage ich mal. Ja, das war deswegen nicht unbedingt leichter, aber es war viel weniger komplex. Früher gab es Artdirektoren, Texter, Berater und vielleicht noch Produktioner und Strategen. Ja. Heute haben wir natürlich ganz neue Disziplinen dazu. Also das heißt Entwickler, wir haben Data Scientists bei uns, wir haben Mediastrategen, wir haben Programmatikexperten bei uns. Also das sind mittlerweile, ich habe es nicht einzeln gezählt, aber ganz bestimmt über 100 unterschiedliche Profile. Und das macht natürlich dann auch die Zusammenarbeit anders. Ja, früher war das eine sehr homogene Gruppe von ähnlichen Leuten. Heute hast du Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen, die zusammenarbeiten. Ja. Und ich empfinde das als eine wahnsinnig inspirierende, tolle Sache. Ja. Aber das ist ein bisschen anders als früher. Ja. Früher war so eine Werbeagentur, war so ein in sich geschlossenes Ding und ein einheitliches Ding. Heute sind das eben sehr unterschiedliche Profile, die im gleichen Ziel dann zusammenarbeiten.
Weißt du, Florian, wie viele Mitarbeiter du oder deine Firma 2021 eingestellt hat?
Wir haben letztes Jahr 700 Leute eingestellt. Ja. Ich habe mich vorbereitet.
Okay, super.
Also, ist bei unserer Größe aber auch nicht völlig überraschend, ehrlich gesagt. Wir haben natürlich eine Fluktuation im Jahr. Und die müssen wir ersetzen, plus das Wachstum dann.
Das ist nämlich meine Anschlussfrage. Wie viele sind gegangen 2021? Weißt du das auch?
Etwa, wir haben eine Fluktuation, die liegt etwa bei 15%.
In einem normalen Jahr?
In einem normalen Jahr, ja.
Das heißt, jede Sechste geht. 15% ist knapp jede Sechste, ne?
Genau, jede Sechste.
In einem Jahr?
In einem Jahr geht, ja. Also, oder andersrum gesagt, bei uns bleibt die durchschnittliche Mitarbeiterin, circa 6 Jahre. Ja.
Ist dir das recht, diese Fluktuation? Oder sagst du, oh, mir wäre es lieber, es würde gar niemand gehen?
Nein, ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann ist...
Das sind wir ja immer. Zumindest miteinander.
Nein, wirklich, ja. Also, ich will nur, dass es nicht in den falschen Hals kommt, aber du brauchst als Unternehmen eine gewisse Fluktuation, das muss man schon sagen, weil du brauchst auch einen Austausch an Gedanken und du brauchst mal neue Inspiration und neue Leute, die reinkommen. Insofern ist es für beide Seiten ist es schon gut, wenn es einen gewissen Austausch gibt. Ja. Wir glauben, dass diese Fluktuation von 15% für eine Agenturbranche gut ist. Ja. Und unsere Sorge ist immer, dass sie wächst. Ja. Ich glaube, dass wir mit 15% gut leben können. Also ein bisschen tiefer wäre es auch nicht schlecht, aber das ist in Ordnung. So. Wie gesagt, die größere Gefahr bei uns ist jetzt im Moment, dadurch, dass so viele im Homeoffice sind, dass wir so wenig Nähe, physische Nähe zueinander haben, dadurch, dass die ganzen Firmenveranstaltungen und Partys, so was man so hatte, wo man auch mal ehrlich gesagt durcheinander mal an der Bar stehen, mit anderen in Kontakt gekommen ist, ja. Dadurch, dass das wegfällt, habe ich manchmal ein bisschen Sorge, dass die Menschen hier sich entfremden von uns und wir unsere Fluktuation nach oben geht. Das haben wir bisher noch nicht gesehen, muss man sagen. Also ich habe gerade die Fluktuationszahlen gekriegt. Das war beruhigend einigermaßen. Ja. Aber das ist so eine meiner größten Sorgen, ehrlich gesagt, zurzeit.
Das wäre wieder meine Anschlussfrage. habt ihr denn nicht festgestellt, dass in Corona, also man hört das ja aus der Agenturbranche insgesamt, ich habe das auch ein bisschen bei mir festgestellt, im ersten Corona-Jahr oder dann im zweiten, als das Schlimmste vorbei war, dass der Kitt ein bisschen weg war. Und bei uns haben relativ schnell 3 langjährige Mitarbeiter gekündigt. Und in der Agenturbranche scheint das ja ein Problem zu sein. Bei euch wirklich nicht?
Nee, also nein, nicht nein. Unser größtes Thema ist im Moment, dass wir das Wachstum, was wir haben, mit guten, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abfedern. Ja? Und da ist natürlich, wenn dann Fluktuation sich erhöht, dann ist das wie wenn dir einer von hinten ins Messer reinrammt. Ja? Das darf uns einfach nicht passieren. Und die Gefahr, wie gesagt, dass wir den Kitt verlieren, ist bei uns so. Ich habe allerdings In der Breite sehen wir im Moment, und ich würde sagen, wenn es anders wäre, ja, haben wir bisher keine Fluktuationserhöhung gesehen. Jetzt muss man immer wissen, dass in so einer Agenturgruppe wie der unseren gibt es immer unterschiedliche Agenturen, die haben unterschiedliche Stimmungslagen. Und in einzelnen Agenturen ist dann mal auch schlechte Stimmung, da kündigen dann Leute, da hast du dann ein Problem. Aber in der Summe haben wir es nicht bisher gehabt. Toi, toi, toi.
Was muss denn jemand können, der bei euch mit Erfolg sich bewirbt oder bei dem ihr euch bewerben wollt? Was? Du hast gesagt, ihr habt sehr verschiedene. Natürlich, der Data Scientist wird immer gebraucht, der digital kompetente junge Mensch. Aber wer denn noch? Wer könnte sich denn bei euch bewerben?
Wie gesagt, die Berufsbilder, ja, die sind bei uns so breit, dass ich sage mal, dass wir, und man kann ja auch unser Geschäft lernen und umschulen. Also die Grundqualifikation ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Entscheidende, um bei uns einzusteigen. Du musst A, Lust haben an der Marke und Kommunikation in irgendeiner Form, glaube ich, zu arbeiten. Ja? Und zwar ganz egal, ob du bei uns in den Kreativagenturen einsteigst, in der PR-Agentur, im Content-Bereich, im Digital-Bereich. Das ist irgendwie, wir sagen ja von uns, Building Best Brands ist unser Versprechen. Das muss dir irgendwie Spaß machen, sonst glaube ich, wirst du dich hier nicht wirklich wohlfühlen. Ja? Lust auf Marke und Kommunikation. Ich habe das auch immer als ich in die Arbeit eingestiegen bin, und ich bin ja nicht mehr selbst von eingestiegen, ich habe das immer als das Filetstück meiner Arbeit gesehen, ja, Marketing. Und darauf muss man Lust haben. Das ist das eine Ding. Das zweite, worauf du, glaube ich, was bei uns wichtig ist, du musst Spaß haben, wie gesagt, mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten. Weil da liegt schon eine gewisse Besonderheit bei uns, dadurch, dass wir eben nicht eine Monokultur einer Kreativagentur sind oder einer Mediaagentur oder einer Tech-Agentur sind, ja, sondern dadurch, dass wir in diesen Häusern der Kommunikation so zusammenarbeiten, ist wahnsinnig wichtig, offene, interessierte, neugierige Menschen zu haben, die Lust haben, wie gesagt, mit diesen anderen Kulturen zusammenzuarbeiten. Und das ist nicht so selbstverständlich, wie es jetzt klingt, ja, weil, ich sage es mal ein bisschen platt, also so ein Data Scientist hat natürlich eine Tendenz, einen Kreativen als oberflächlich zu empfinden, ja, und ein Kreativer hat eine Tendenz, oftmals einen Data Scientist als langweilig zu empfinden, ja, und da muss man drüber hinwegkommen, und da muss man sagen, nee, ist doch total geil, der macht das was, oder die macht da was total anderes als ich, ist doch spannend, will ich mal lernen, und was können wir denn da zusammen machen, ja. Das ist, glaube ich, so der zweite wichtige Punkt. Und dann freue ich mich einfach, ist mir wichtig, dass wir Menschen hier haben, die Lust und Spaß auch in der Internationalität haben und diese Vision von uns ein Stück weit mit vorantreiben wollen.
Wie ist es mit Lust auf Überstunden?
Zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es schon so, dass, wenn man mal einen Pitch hat, wenn dringendes Anliegen auf Kundenseite da ist, wenn es die Sachlage erfordert, ja, dann bitte ich die Leute, dann bitte ich schon die Leute um Verständnis, dass man auch Überstunden macht, ja, und dass man auch mal länger sitzen kann. Auf der anderen Seite ist die Zeit, und das ist wirklich so, ja, wo man in den Agenturen regelmäßig bis um 12 Uhr gesessen hat, ja, und das auch so zum schicken Ton gehört hat, ja, die ist wirklich vorbei. Also ich behaupte mal, ich gehe hier mal als einer der eher Letzteren hier aus dem Gebäude raus, ja, und ein oder andere wird mir jetzt, jetzt widersprechen. Aber ich sehe das so, dass das Licht ist bei uns dunkel. Da gibt es ab und an mal einzelne Büros, die noch hell sind, wo noch Leute drin sitzen. Aber also das ist nicht mehr so wie früher in den Agenturen. Und ich will das auch nicht, dass das so ist. Ja? Hm. Weil das ist ehrlich gesagt ein Scheiß, entschuldige, im Büro zu hocken, weil es schick ist oder weil man vermeintlich die Chefin oder den Chef beeindrucken will. Das braucht kein Mensch mehr. Das ist nicht schick, das ist einfach nur blöd. Und die Kraft soll man sich besser aufsparen dafür, dass, wenn es mal wirklich notwendig ist, dass man dann eben halt doch mal einen Abend länger drin bleibt oder mal am Wochenende reinkommt. Aber das muss wirklich die Ausnahme bleiben.
Habt ihr noch die schöne Formulierung in Arbeitsverträgen, Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten? Das gab es ja früher, war nicht unüblich.
Ja, das ist auch bei uns. Das ist auch bei uns so, ja. Das ist ein bisschen die andere Seite der freien Arbeitszeitenregelung. Ja. Wir kontrollieren nicht die Arbeitszeiten, das heißt, wir zahlen auch deswegen nicht auf sozusagen nach Stunden und dementsprechend sind dann auch die Überstunden mit abgegolten. Wir haben allerdings ein Tool bei uns, das nennen wir KIK. KIK steht für Kunde, Innovation, Kasse und Kollege, das sind so unsere wichtigsten Dimensionen. Ja. Mhm. Da bekommt jeder einen individuellen Bonus, der ist auf 100 indiziert und kann dann auf 150 hochgehen oder mal auf 50 runtergehen. Ja. Mhm. Und damit versuchen wir dann besonderen Einsatz und Leistung abzugelten. Ja.
Okay, das heißt, wer brav Überstunden macht, der kriegt einen höheren Bonus als der, der seine Überstunden abfeiert.
Nein, das würde ich nicht so sehen. Nein, die Überstunden, es ist nicht wichtig. Und wir sollen auch nicht den Leuten sagen, dass es in irgendeiner Form erstrebenswert wäre, möglichst viele Überstunden zu machen, möglichst lang im Büro zu hocken. Ja? Natürlich, wenn sich jemand wahnsinnig viel reingehockt hat oder reingehängt hat und viel Input gebracht hat und was hingekriegt hat in diesen vier Dimensionen, die ich sage, dann wollen wir das über KIK belohnen. Ja? Aber das soll nicht ein Thema sein, der mehr sitzt, der kriegt dann auch mehr KIK. Das darf es echt nicht werden, das ist kontraproduktiv.
Wie sieht es denn bei Serviceplanern aus? Habt ihr den Nachwuchs, den ihr euch wünscht? Oder merkt ihr schon, dass die Agenturbranche insgesamt ein Problem hat und die jungen Leute lieber in andere Jobs gehen?
Ein gutes, schwieriges Thema, ja. Also ich finde, ehrlich gesagt, dass wir insgesamt einen tollen Nachwuchs haben. Ja? Ich sehe ganz viele, ganz junge, interessierte Leute, die mittlerweile im digitalen Raum sich als ganz natürlich bewegen, die aufgeschlossen sind. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Nachwuchs verfällt. Ja, diese Menschen sind ein bisschen anders, ja, von der Einstellung her. Die haben eben sowas wie Work-Life-Balance, ist denen ein großes, wichtiges Thema. Ja. Finde ich aber gar nicht so schlecht, weil man kann sich natürlich umgekehrt die Frage stellen, ob das, was wir so in unserer Generation gemacht haben, ob das gesund und auch langfristig haltbar war. Und wenn man dann sieht, wie viele dann 20 Jahre später Burnout gekriegt haben, ja, dann ist schon die Frage, ist das nicht eigentlich auch eine sinnvolle Einstellung zum Leben? Mhm. Die fragen mehr nach Sinn, ja, die fragen, was machen wir hier eigentlich? Und wir versuchen denen zu sagen, wir wollen mit unserer Arbeit auch dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen, ja. Mhm. Aber diese Frage, finde ich, ist ja wirklich erlaubt und auch gut, finde ich total cool, ja. Also, auch das war in unserer Zeit, glaube ich, weniger der Fall. Und ja, klar, die wollen natürlich fair bezahlt werden. Das ist ja auch keine unverschämte Forderung. Und da muss man sich ja drauf einstellen, auf die Themen. Ja. Aber insofern, nein, ich finde insgesamt, dass wir bei uns einen tollen Nachwuchs haben. Hat die Branche ein Problem? Also ein Problem hat die Branche in meinem Gefühl nach schon, ja, dass sie selber sich dauernd so in Grund und Boden redet. Ja. Also zum Teil, wenn ich Agenturen zuhöre, ja, dann ist das alles schlecht und schwierig und Zeiten verändern sich und so. Und dann denke ich mir, so sollten wir uns als Branche nicht gerieren. Das ist auch nicht sehr attraktiv für junge Menschen, ehrlich gesagt, wenn eine Branche so über sich denkt und von sich redet. Ja. Und wenn jetzt wieder einer der Network-Chefs hier in Deutschland sagt, ja, also wir als Branche haben das ganze Thema Employer Branding verschlafen, also weiß ich nicht, ich habe das nicht verschlafen, also bilde ich mir ein, ja, und so. Okay. Also, okay. Das finde ich jetzt nicht, wenn wir da, wenn wir uns da schlecht machen. Die zweite Frage ist, was ist eigentlich die Branche, ja? Und da, ich glaube, da liegt eher das Problem. Unsere Branche waren früher, in unserem Fall waren das Kreativagenturen. Ja, heute ist die Branche, sind Kreativagenturen, Mediaagenturen, Digitalagenturen, die Beratungen, die in unser Geschäft reinkommen, Google, Facebook, Apple, die Leute abziehen. Und da, und dadurch, dass da so viel mehr Bedarf, will ich sagen, nach Marken und kommunikationsaffinen kreativen jungen Menschen entstanden ist, ist natürlich ein irrsinniger zusätzlicher Bedarf in der Branche entstanden, der aber nicht mehr, und da ist es jetzt eher weniger junge Leute gewesen, die natürlich aus den Hochschulen rauspurzeln. Das heißt, da ist einfach ein heftigerer Kampf um diese Ressource Kreativität am Ende des Tages da.
Kann sich die Branche es dann noch leisten, dass die älteren Leute relativ schnell verschwinden aus der Agenturbranche? Also wenn man so durch Werbeagenturen oder wenn man es nur liest in der Fachpresse, es kommen da ja wenig Leute vor, die über 60 sind zum Beispiel. Mhm. Ne? Und andererseits wissen wir heute, dass gerade Leute, die kreativ gearbeitet haben, die nicht gerade auf dem Dach standen und es gedeckt haben, dass die mit 60, 65, sehe ich an mir selbst, bin 61 jetzt, dass die mit 61 oder 65 auch noch Ideen haben. Kann sich die Werbung oder die Marketingbranche sich das leisten, die Leute wirklich so früh irgendwie auszusortieren?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die wahrscheinlich eine der positiven Seiten der Situation, die wir jetzt haben, ist schon, dass sich bewusst werden muss auch wieder, dass auch Menschen, die über 50 und 60 sind, ja, ein kreatives Potenzial darstellen können, ja, und dass das eine tolle Ressource ist, ja. Und ehrlich gesagt, der allererste Schritt ist ganz blöd, mal 10, 15 Jahre zurück war, dass wir plötzlich erkannt haben, dass ja Mütter übrigens ja auch nicht weg sind, ja, sondern dass das ein schlummerndes Potenzial für mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz und Input ist, ja, und das ist jetzt so in der nächsten Phase auch mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja. Natürlich muss es in einer Agentur immer ein gutes Miteinander sein. Du bist natürlich nicht vergreisen, ja, du bist nicht eine Agentur, der selber 54-Jährigen haben, ja, sondern du wirst eine gute Mischung darin haben. Aber das, ich glaube, da hast du schon recht, das wird nicht mehr so sein wie früher, dass abgesehen von ein paar Führungskräften nur noch alle unter 40 sind. Das muss auch überhaupt nicht sein.
Also eine Branche von alten, weißen Männern waren die Agentur noch nie, sondern es waren eher junge, weiße Männer. In welchen Dimensionen seid ihr denn diverser geworden? Also im Journalismus sehe ich es, höre ich von vielen Leuten, dass der Nachwuchs ist bei uns auch so. Wir haben kürzlich, glaube ich, 7 Frauen eingestellt, junge Frauen. Der Nachwuchskommunikation ist ja eigentlich ziemlich weiblich auch als Gebiet. Merkt ihr das auch in der Agentur?
Ja, aber das ist ehrlich gesagt bei uns schon ganz lange so, ja, dass wir über 50% weibliche Kolleginnen einstellen. Ja. Für uns ist die andere, die wahre Aufgabe ist, dass wir schauen müssen, dass wir genügend Frauen in Top-Führungspositionen haben, ja, und dass die uns nicht wegbrechen in Babypausen oder durch irgendwelche anderen Faktoren. Sondern dass wir eben auch eine Führungsspitze wirklich einen guten Mix haben von Männern und Frauen. Das ist die wirkliche Aufgabe für uns, glaube ich.
Ja, an der Spitze sieht man noch nicht so viel Frauen, auch bei Serviceplan in der Agenturszene insgesamt wird es schon ein bisschen mehr, bei euch auch. Wie sieht's aus? Du hast 3 Töchter, wollen die in die Werbung überhaupt? Oder in die Kommunikation? Werbung sagt ihr eigentlich auch nicht mehr, ne? Werbung ist out. Oder?
Manchmal nutze ich so ganz gerne noch bewusst. Du, vielleicht eine Sache ganz kurz. Das stimmt nicht ganz, was du gerade gesagt hast, bei Serviceplan so schlecht aussieht. Ich habe einen, okay. Du musst sehen, das höchste Gremium, was wir haben, ja, ist unser Aufsichtsrat. Der ist schon mal 50-50 besetzt, ne? Also Männer und Frauen. Das Zweite, was du sehen musst, ist, dass wenn wir in die Agenturen gehen und dort die Geschäftsführung und die zweite Ebene anschauen, dann sind wir bei etwa 40% weiblichen Führungskräfte. Erste und zweite Ebene, ja. Und das finde ich jetzt schon mal gar nicht, das ist nicht so schlecht. Wo ich einen Pferdefuß habe, das gebe ich gerne zu. Es ist im Moment in unserer Gruppenholding, ja. Da habe ich noch keine Frau drinnen, aber das werden wir ändern. Da müsst ihr uns ein bisschen Zeit geben.
Okay, wie ist es in den anderen Dimensionen? Aus welchen Milieus stammen die Leute, die bei euch arbeiten? Sind da auch echte Arbeiterkinder, Migranten und so weiter? Haben die eine Chance bei euch? Ist das noch eine Aufsteigerchance, die Kommunikation?
Also das wünsche ich mir. Ja, das wünsche ich mir. Ich will nicht eine soziale Blase haben, bei uns. Aber ist das ein guter Gedanke? Ich müsste mal nachschauen, aus welchen Milieus unsere Leute kommen. Ja, also ich weiß, dass wir ganz viele Nationalitäten bei uns unter einem Dach haben. Und zwar nicht nur durch die Internationalisierung, sondern auch in Deutschland. Ja, das kommt eben durch die Durchmischung der Gesellschaft kommt das. Aber ich hoffe und würde mir wirklich wünschen, dass wir als Unternehmen natürlich auch mit dazu beitragen, Aufstiegschancen für auch Menschen, die aus schwierigeren Verhältnissen kommen, bieten.
Was ja auch immer so ein kleines Spannungsfeld ist, ist das Zusammenarbeiten von Jung und Alt. Ne? Mhm. Ihr seid natürlich in der Tendenz ziemlich jung, aber wahrscheinlich selbst in deiner Familie mit deinen drei Töchtern siehst du, dass die Jungen ganz andere Werte reinbringen. Mhm. Ja, also Work-Life-Balance, aber auch hier das, was man so Purpose nennt. Haben wir eigentlich noch was zu vererben? Also existiert die Welt noch, die Erde noch als lebenswerter Planet für unsere Kinder und Enkel? Kriegst du da selber Diskussionen in der Familie, im Unternehmen mit? Verändert das die Unternehmenskultur, wenn da junge Leute reinkommen und nach ganz anderen Themen fragen? Weil wir waren doch, unsere Generation war doch ein bisschen materieller orientiert und gerade die in der Werbung, ja, es waren ja jetzt nicht gerade die Konsumkritiker, die in die Werbung gegangen sind. Und jetzt wollt ihr die aber integrieren, mehr oder weniger, oder? Wie ist das?
Ja, also natürlich machen die junge Menschen, die mit anderen Vorstellungen reinkommen, ja, und neuen Gedanken reinkommen, machen was mit dir. Und ehrlich gesagt, wenn du das nicht machst, dann bist du auch ein echt schlechter, finde ich, ein schlechter Unternehmenslenker, ja, weil denen muss der zuhören und verstehen, was die wollen, sonst kannst du auch keine Führungsposition begleiten. Ja. Und ja. Wir merken das bei uns, wir haben die Arbeitszeiten flexibilisiert, wir haben wirklich versucht, Flexibilität für Mütter und Väter, die rausgehen oder wieder reinkommen wollen, zu schaffen. Ja. Das hatten wir früher nicht, wir haben eine flexible Urlaubsregelung, der Ecke Stress abzuschaffen und so weiter. Und das sind alles Ende des Tages Gedanken. Unsere Cafeteria macht jetzt immer ein vegetarisches Essen, ja, und ein nicht vegetarisches Essen. Und das sind alles Gedanken, die letztendlich eben über die Menschen zu uns reingetragen werden und die wir dankbar aufnehmen. Mhm. Und zu Hause habe ich das ehrlich gesagt genauso. Da kriege ich das spiegelbildlich von meinen Töchtern im wahrsten Sinne des Wortes aufs Brot geschmiert.
Wie alt sind die denn, deine Töchter?
18, 16 und 12.
Oha, durchaus im diskussionsfreudigen Alter.
Genau, viel Emotionalität, genau, auf einen Haufen.
Ja, sag mal beim Arbeitsmodell, wie flexibel seid ihr da, wenn jemand sagt, so, ich möchte nur 4 Tage arbeiten zum Beispiel, ne? Fünften Tag, da ich habe ein Hobby oder muss mich um Dinge kümmern. Ist das problemlos möglich bei euch?
Ja, mit einer Einschränkung. Ja. Mit einer Einschränkung heißt, ich will, dass wir alle Arbeitsmodelle grundsätzlich mal anbieten. Ja. Jetzt muss es natürlich mit dem Job vereinbar sein. Ja. Und jetzt muss es natürlich in der Praxis auch machbar sein, sonst ist es Traumtänzerei. Ja. Und deswegen sagen wir grundsätzlich mal, du kannst bei uns jedes Arbeitsmodell machen. Du kannst auch 4 Tage machen. Wir haben einige Leute, die 4 Tage machen. Ja. Aber es muss mit dem Job natürlich irgendwie zusammengehen. Das muss man halt zusammen diskutieren.
Sag mal ein Beispiel, für wen es nicht gehen würde. Für dich würde es nicht gehen. Du könntest jetzt nicht sagen, obwohl wenn du in ein gewisses Alter kommst, sagst du ja vielleicht auch jetzt, lass mich mal nur 4 Tage machen. Also für wen geht es denn nicht, die 4 Tage Woche?
Ich kann dir das so standardmäßig nicht sagen. Ja. Versuche mich auch bei den Standards so ein bisschen zurückzuhalten. Bei mir behaupte ich mal, wird es jetzt eher schlecht gehen. Ja. Da müsste ich halt in eine andere Funktion wieder rutschen. Ja. dann würde es aber wieder gehen. Ja.
Okay. Und wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ja, ich würde bei euch anfangen wollen, aber zuerst würde ich mal ein halbes Jahr Sabbatical nehmen oder ein Jahr, ich kann im Jahr anfangen. Seid ihr dann da flexibel? Hängt das davon ab, wie die Skills sind von der Person, die ihr haben wollt?
Ja, also wir bieten Sabbatical an und ich finde das auch, ich habe selber eins gemacht, ja, aber in meinem Fall jetzt ein bisschen kurz zugegebenermaßen, aber wir bieten das an. Und ich finde das auch ganz sinnvoll. Ob das jetzt zum Einstieg so sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde, so ein Sabbatical macht eher Sinn, wenn du mal ein paar Jahre hier warst und dann sagst, weißt du was, ich war jetzt hier 5, 6 Jahre am Stück. Ich will jetzt mal ein halbes Jahr den Kopf frei kriegen. Ich will mit meiner Familie, das hat gerade eine Kollegin gemacht, nach Nordfrankreich fahren mit dem Campingbus und meine Kinder werden jetzt eingeschult und das will ich einfach noch irgendwie mitnehmen. Das macht total viel Sinn, ja. Und das bieten wir dann wirklich gerne an und das ist, glaube ich, in beiderseitigem Interesse, weil du hältst die Kollegin damit länger, sonst müsste sie sich ja überlegen, also entweder mache ich jetzt da weiter, beiß mir meinen Lebenstraum weg oder ich kündige und beides willst du ja nicht haben. Ja.
Ja, wie lang war denn dein Sabbatical?
Jetzt nicht lachen, mein Sabbatical war 8 Wochen.
Ja, das nennen andere Jahresurlaub, Florian. Dann hast du auch keine Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer gemacht in den 8 Wochen, oder?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe eine sehr, sehr schöne Zeit mit meiner Familie gehabt okay. Und zwar war eine ganz besondere Zeit und ich würde das gerne nochmal wiederholen.
Okay, also dein altes Hobby Surfen in Tarifa hast du bei uns angegeben. Genau. Oder am Malchensee. Hast du das gemacht? Bist du noch fit im Surfen? Windsurfen weiter oder Kite inzwischen?
Nee, ich bin beim Windsurfen geblieben.
Okay.
Ich bin wirklich, dieser Sport ist für mich wie eine Droge. Und wenn es dann windet und ich am Meer bin, und dann denke ich mir immer, na, jetzt das Kitesurfen lernen, jetzt mache ich ein andermal, jetzt gehe ich aufs Wasser und rase vor mich hin.
Okay, aber steht noch auf der To-Do-List das Kitesurfen?
Kitesurfen steht noch auf der To-Do-Liste, weil Kitesurfen hat den großen Vorteil, dass du weniger Wind fahren kannst, ja. Beim Windsurfen eine ganze Mütze voll Wind brauchst. Insofern ist es eine ideale Ergänzung, oder hast weniger Material, was du mit dir rumschleppst.
Ein Business-Thema haben wir noch, Florian, und zwar ihr als Agentur. Ne? Ihr könnt ja auch sozusagen Arbeitgebern helfen, sich zu positionieren im Markt. Kannst du darüber mal reden? Macht ihr das und was ratet ihr da den Unternehmen? Müssen sie eine Marke werden tatsächlich, dass da jemand hinkommt? Oder reicht es, dass man eben Sabbatical gewährt und ordentliches Gehalt zahlt?
Nee, ich glaube, dass das ein ganz großes Thema ist für ganz viele Unternehmen. Also wie entwickle ich mich als Employer-Brand letztendlich weiter und auch zurecht? Ja, weil vor dem ganzen Hintergrund, den wir jetzt genannt haben, ist das eine ganz zentrale Aufgabe eines Unternehmens, eben sich im Arbeitnehmermarkt gut aufzustellen. Jetzt machen wir das für einige Kunden heute schon. Also für Penny zum Beispiel haben wir eine ganz große Employer-Branding-Kampagne gemacht. Das für Capgemini in Berlin gemacht, für die Datev, glaube ich, haben wir Employer Branding Konzepte gemacht. Das fängt, das Problem da bei dem Thema Employer Branding ist dass du es als Gesamtkonzept sehen musst. Ja? Die Menschen nehmen natürlich nicht auf der einen Seite die Marke als Marke wahr und auf der anderen Seite das Unternehmen als Employer Brand da, sondern das musst du irgendwie miteinander zusammenbringen. Ja? Also das ist die eine klassische Herausforderung, die du bei dem Thema hast. Die andere Herausforderung, die du hast, ist, dass du eben die Sinnfrage jungen Menschen beantworten musst in der Regel. Also die Fragen, die wir vorhin gesagt haben, eben, warum mache ich das, was ich dann da tun soll überhaupt? Und dann musst du natürlich auch auf die Medienkanäle gehen, die insbesondere, wenn du um junge Menschen kämpfst, die diese eben auch nützen. Ja? Das heißt, dich vor allen Dingen im Social-Media-Bereich eben gut bewegen.
Aber was sagst du Leuten, die sagen, das ist doch alles nur Modegeräte hier, Purpose und so weiter. Letztendlich kommt es darauf an, dass die Menschen einen sicheren, gut bezahlten Arbeitsplatz haben.
Naja, dann sage ich denen, dann versuche ich denen zu sagen, dass das die junge Generation so nicht sieht. Ja? Die junge Generation sieht den sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz als eine Grundbedingung an, dafür, dass man überhaupt sich für ein Unternehmen, bei einem Unternehmen überhaupt einsteigt. Und danach fragen sie aber, was wollt ihr da? Ja? Und insofern ist das meinem Gefühl nach, eben ist man da falsch gewickelt. Aber ich kann da nur als Berater nur einen Ratschlag geben. Und der andere muss sich dann dafür entscheiden, was er machen will.
Ist dann das Stichwort, dass du sagst, ihr braucht einen Purpose?
Ich glaube, dass heute jedes Unternehmen sich überlegen muss, was ist mein Purpose? Ja? Die Antwort mag immer wieder anders sein. Aber ich glaube, die Frage ist schon umgänglich, warum mache ich das? Oder warum machen wir als Gemeinschaft das, was wir hier tun? Was treibt uns jeden Morgen zur Arbeit?
Aber das ist ja so ein Horrorbild, dass dann teure Berater da sitzen und auf das vorhandene System einen englischen Spruch drauf kleben. Geht eure Beratung da auch tiefer, dass ihr dann Leuten mal sagt, dann müsst ihr vielleicht auch euren Geschäftszweck ein bisschen ändern oder ihr müsst dann auch mal gucken, dass das nicht nur Greenwashing ist, was ihr macht?
Ja, das ist natürlich, das wisst ihr überhaupt nicht. Da sind Unternehmen auch nicht gut beraten, ja, wenn sie sich dann einfach einen englischen Spruch drauf kleben, sondern ich finde, man muss schon eine ehrliche Antwort haben darauf, was man erreichen will, ja. Das muss auch nicht immer Nachhaltigkeit dann sein oder ich weiß es nicht. Aber nochmal zurück, die Menschen fragen heute, ganz egal, ob wir das wollen oder nicht, warum man das tut, was man da tut. Ja? Und auf diese Frage muss man eine Antwort haben, wie man aussieht. Ja? Und wenn es dann bei einem englischen Abziehbild bleibt oder bei dem berühmten, das gab es auch schon früher, dem berühmten Achterruderer, ja, wo dann drüber steht, wir sind ein tolles Team, ja. Dann ist einfach ein Blödsinn, ja. Dann ist einfach ein Blödsinn. Aber ich glaube, mit der Frage muss man schon mal anfangen, bevor man anfängt, dann irgendwie Bilder von lachenden, multikulturellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Forum-Foto zu haben. Ja. Das ist dann nämlich auch zu wenig.
Mhm. Und ihr selber habt ja einige Initiativen ergriffen, Respekt, Green, also wie Green heißt das, glaube ich, bei euch, oder? Kannst du dazu mal was sagen und was ratet ihr dann, macht ihr das auch, um sozusagen dann Vorbild zu sein für die Kunden und zu sagen, schaut mal, man kann etwas tun oder sind die Kunden da schon viel weiter, als ich jetzt mal so vermute?
Also wir machen es ehrlich gesagt nicht so sehr wegen unseren Kunden, sondern wir machen es, weil ich wirklich möchte, dass wir als Unternehmen einen Beitrag man sich überschätzen, das mag ein kleiner Beitrag sein, aber einen ganz kleinen Beitrag zu einer besseren Welt letztendlich leisten. Ja. Und wie kann man das machen? Das kann man durch die Arbeit selber machen. Ja. Da sind wir eben auch stolz und das lassen wir uns auch was kosten, wenn wir für Unternehmen wie Dot arbeiten oder Meltdown Flags und andere. Aber das kann man eben auch dadurch leisten, dass man als Unternehmen sagt, in diesen Bereichen wollen wir einen positiven Beitrag leisten. Wir haben gesagt, das sind drei Bereiche, in denen wir wo wir was tun wollen. Das eine ist WeGreen. Das heißt, wir wollen die erste klimaneutrale Agenturgruppe sein. In Deutschland haben wir das geschafft, und zwar, ich glaube, von 18 Monaten. Ja. Jetzt wollen wir das internationale ausrollen. Wir machen auch dazu jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht. Das machen wir wirklich aber aus intrinsischer Motivation. Ich möchte, dass wir da einen Beitrag leisten. Ja. Wir natürlich tun Gutes und rede drüber. Ja. Wir sagen das unseren Leuten, dass wir das wollen. Die finden das, glaube ich, auch gut und machen auch mit und kommen mit Ideen ein. Also das hat dann auch was Verbindendes. Und wenn das der eine oder andere Kunde dann auch noch schön fände, dann umso besser. Ja. Aber das ist die Kette. Das Zweite, was wir dann haben, ist We Respect. Das ist unser Diversitätsprogramm, ja, wo wir einfach Wert darauf legen, und verschiedene Maßnahmen entwickelt haben, Programme entwickelt haben, dass eben Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Orientierung sich bei uns wohlfühlen und miteinander zusammenarbeiten und dass das einfach kein großes Ding ist, aus welcher Ecke du kommst. Ja. Und das Dritte ist We Care, das ist unser Programm, wo wir Kolleginnen und Kollegen, die in Not geraten sind, ja, oder deren Angehörigen versuchen zu helfen, in der jeweiligen Situation. Das ist ja, glaube ich, drei traurige Fälle und da versuchen wir dann zu helfen und das und ich glaube, das steht uns gut zu Gesicht und das ist auch was Schönes, ehrlich gesagt. Ja, also.
Ja, würde ich jetzt mal so fühlen, dass man sagt, da brauche ich doch keine Überschrift drüber machen, sozusagen. Das kann ja eigentlich so passieren, ohne. Aber gut, ihr seid eine Kommunikationsagentur, also seid ihr natürlich auch gut darin, ein Schlagwort zu geben. Manchmal hilft, manchmal sagt man auch, dass der richtige Schlachtruf ist schon die halbe gewonnene Schlacht. Also wie Queen klingt gut, wie Care klingt auch gut. Aber sag mal, bei wie Queen, wie definierst du denn klimaneutral? Also heißt das einfach nur, dass möglichst viele mit dem Fahrrad kommen? Ist ja bekannt, dass du auch immer mit dem Fahrrad angesaust kommst. Ne? Also wie kann man denn wirklich klimaneutral werden als Agentur oder als Medienunternehmen?
Naja, im ersten Schritt haben wir unseren CO2-Footprint haben wir messen lassen, ja, von einer eigenen Organisation. Wir haben uns angeschaut, wo kommen denn unsere Ausstöße her? Und dann haben wir gesagt, was können wir an Maßnahmen verändern? Wie können wir den Ausstoß reduzieren? Also wir haben unsere Dienstwagenflotte umgestellt auf Hybrid und Elektro. Wir haben unseren Strom auf Ökostrom umgestellt. Solche Maßnahmen gemacht, ja. Und dann bleibt immer noch ein bestimmter Überhang an CO2 über und den kompensierst du dann durch Zertifikate. Und das ist unser Ansatz. Das machen wir jetzt, wie gesagt, von Land zu Land und so uns damit eben insgesamt erstmal im ersten Schritt mal klimaneutral zu stellen.
Okay, ist dann da drin auch weniger Geschäftsreisen, mehr Videokonferenzen?
Ja, absolut. Absolut. Wir haben bestimmte Flugstrecken eingestellt, ja. Die müssen mit der Bahn gemacht werden, also das ist unter 600 Kilometer, glaube ich, 400 Kilometer, 600 Kilometer, ich weiß nicht mehr auswendig, muss mit der Bahn gemacht werden, von ganz dringenden Ausnahmefällen, die dann einzeln freigegeben werden, abgesehen.
Gut. Lass uns langsam zum Ende kommen. Es ist spannend, aber die Zeit unserer Hörerin ist wertvoll und deine und meine auch. Mal nochmal so gegen Ende hin. Du als Vater, rätst du deinen Töchtern oder lassen die sich eh nicht raten, in einen Kommunikationsberuf zu gehen?
Also mit meinen eigenen Kindern bin ich wahnsinnig vorsichtig, weil ich immer Angst habe, dass ich die in irgendeine Richtung pushe. Und ich finde es ganz wichtig für junge Menschen, ihren eigenen Weg zu finden. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder meinen Beruf ergreifen, weil sie das irgendwie so bei mir kennengelernt haben und von mir empfohlen gekriegt haben. Das finde ich nicht gut. Die müssen ihren eigenen Weg finden. Ja? Und meine drei Töchter sind sehr unterschiedlich und haben auch sehr unterschiedliche gefühlt auch Talente und Ausrichtungen. Sollen die ausleben. Grundsätzlich empfehle ich jungen Menschen wirklich mit voller Inbrunst, geht in kreative Berufe, geht in den Beruf der Agentur, Medien- und Markenwelt. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es den schönsten Beruf, den man haben kann. Ich finde es das Filetstück, an dem man arbeiten kann. Und den Beruf mit wahnsinnig viel Zukunft, weil der Bedarf hier auch an Kolleginnen und Kollegen weiter zunehmen wird. Also das heißt, man hat alle Chancen und ein tolles Umfeld, in dem man arbeiten kann.
Ja, super. War fast schon ein Schlussstatement. Aber ich habe noch eine allerletzte Frage. Und was glaubst du, wie viel von deinen drei Töchtern werden in der Kommunikation, in der Markenwelt landen?
So viele, wie das wollen.
In Zahlen zwischen 0 und 3. Oder was wäre deine Prognose? Oder ist schon eine Arzttochter dabei?
Nein, gar nicht.
Eine Ärztin.
Gar nicht, aber ich will wieder 1, 2, 3 sagen, weil ich keiner das Gefühl geben will, dass sie in irgendeiner Form das machen soll, was ich mache, nur weil ich das getan habe. Ja, die sollen ihren eigenen Weg finden und deswegen soll man auch gar nicht priorisieren, wie viele da in die Kommunikation sind. Ich freue mich über jede, die in unsere Branche kommt, aber wenn keine geht, wenn die eine Tierärztin werden will und die andere Künstlerin und die dritte Unternehmensberaterin werden will, soll es mir auch recht sein. Hauptsache, sie finden ihren Weg und gehen ihren Weg mit Glück und Erfolg irgendwie voran.
Ja, danke. Dann war das jetzt das Schlusswort. Lieber Florian, danke für die knappe Stunde über das Thema Arbeiten in der Kommunikation. Es war unser erster Podcast. Wir haben schon öfter mal miteinander gesprochen oder Interviews geführt. Ich hoffe, wir zwei haben es nicht so schlecht gemacht.
Danke, Peter, gern.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.